Gerald Hüther wird von einer sehr großen Community gefeiert. Einige kritisieren ihn für seine Äußerung. Ich bin neugierig auf ihn gewesen, kenne ihn aus zahlreichen Interviews und Texten. Mich persönlich spricht es an, was und wie er es sagt. Herr Hüther spricht bedacht, ruhig und unaufgeregt. Das zeigt mir, dass er in sich ruht und von dem, was er sagt, überzeugt ist. Das finde ich einfach gut. Gerald Hüther ist Neurobiologe, Autor und ist im Vorstand der Akademie der Potenzialentfaltung. Sein neuestes Buch Wege aus der Angst ist gerade erschienen und ist wirklich gut. Nun wünsche ich dir viel Spaß beim Lauschen des Gesprächs und hoffe, dass es dich nicht stört, dass es online aufgezeichnet wurde. Mir ist es wichtig, dass der Podcast lebendig bleibt, authentisch und regelmäßig. Da müssen wir nun vielleicht ein paar Abstriche in der Qualität machen. So, und jetzt geht's aber wirklich los. Viel Spaß.
Los geht's.
Los geht's. Hallo, vielen Dank für Ihre Zeit.
Sehr gerne, ja.
Ja, Sie sind ja sozusagen eine kleine Berühmtheit. Und ich weiß gar nicht viel über Sie, aber tatsächlich. Ich habe noch kein Buch von Ihnen gelesen. Aber ich weiß, ich habe einige Interviews gesehen, dass Sie ein großartiger Kopf sind. Und ich habe mich nicht vorbereitet. Ich würde mich gerne einfach auf Sie einlassen.
Ja, ich lasse mich auch auf Sie ein.
bin gespannt, was Sie über das Leben denken. Was ist der Kern des Lebens für Sie?
Das Leben?
Ja.
Das Leben ist ein ständiger Prozess und wir Menschen sind sozusagen in diesem Prozess Suchende, weil wir alle nicht wissen, wie es geht. Und wir müssen das erst unterwegs rausfinden und dann können wir uns auch gelegentlich dabei verirren und dann ist es gut, wenn wir es rechtzeitig merken, dass wir dann noch die Kurve kriegen.
Warum, wie kommt es eigentlich, dass wir gar nicht wissen, worum es geht?
Wir haben keine festen Programme. Die Tiere haben ja so feste Verhaltensprogramme, die sind dann im Kopf und wenn die Hunger haben, wissen sie genau, was sie machen müssen. Und wenn sie sich verpaaren wollen, auch. Und wenn sie Angst haben, wissen sie auch, was sie zu tun haben. Und wir müssen das rausfinden. Also wir machen unterwegs Erfahrungen, die strukturieren dann unser Hirn. Und das, was wir erfolgreich hingekriegt haben, also die Lösungen, die wir finden für die Probleme, die das Leben immer so bereithält, die werden dann im Hirn in Form von festen Verschaltungen verankert und das sind dann die Vorstellungen und die festen Überzeugungen, mit denen wir rumrennen und wo wir dann glauben, dass es darauf im Leben furchtbar ankäme. Aber das ist eben alles das Ergebnis von Erfahrungen. Wenn der Papa immer gesagt hat, du sollst die immer schön aufräumen, dann kann es passieren, dass man das ganze Leben lang meint, dass das Leben darin besteht, dass man alles schön aufräumt.
Wie schwer ist es eigentlich, Muster aufzubrechen? Ist das überhaupt möglich?
Ja, wenn man einmal so bestimmte Erfahrungen gemacht hat und da ist dann so eine Haltung draus geworden und eine feste Vorstellung und eine feste Überzeugung, dann ist das schon nicht so ganz einfach, da rauszugehen. Die hat man sich ja alle selbst ins Hirn gebaut. Und deshalb lässt man die auch nicht gerne los. Die sind ja dann auch Teil der eigenen Identität. Und deshalb glaube ich nicht, dass wir uns einbilden dürfen, wir könnten irgendeinen anderen Menschen verändern. Das Einzige, was veränderbar ist, das ist man selbst. Und da muss man gucken, ob man da Lust drauf hat. Und die meisten Menschen haben nicht so sehr viel Lust drauf, weil das kommt ihnen dann suspekt vor.
Genau, das wollte ich gerade einbauen. Mir begegnen selten Menschen, also mir begegnen viele Menschen mit Sehnsucht nach Veränderung, nach dem Finden, wovon wissen sie aber nicht. Aber wenn es darauf ankommt, alte Muster aufzubrechen und nicht mehr, ich sage jetzt mal, aufzuräumen, obwohl es der Papa immer gesagt hat, dann passiert wie so eine Art, weiß ich nicht, so ein Stehenbleiben und ein Panikanfall. Und ich frage mich ganz oft, wie kann man diese Schwelle überschreiten, Und zwar elegant und mit möglichst wenig blauen Flecken.
Ich glaube, wenn man so rangeht, geht es schon gar nicht, weil das würde ja bedeuten, dass man sich verändern will, obwohl es weh tut. Und das, glaube ich, machen Menschen nicht.
Ja.
Also wenn es weh tut, dann gehen die da nicht ran, dann machen sie lieber so weiter wie bisher. Und wenn das noch so fürchterlich ist, was sie da bisher gemacht haben. Mhm. Und deshalb müssen wir darüber nachdenken, wie wir Menschen helfen können, sich auf so eine Veränderung einzulassen. Und das werden sie nur dann tun, wenn das, was dann hinten rauskommt als Ergebnis der Veränderung, für sie attraktiver ist als das, was sie jetzt vorne haben.
Genau. Und wie kann man das machen? Denen das schmackhaft machen? Weil, also ich kann Ihnen ja nur von mir kurz erzählen.
Ich glaube nicht, dass man das machen kann. Es ereignet sich manchmal. Das ist sowas wie etwas, was fast wie vom Himmel fällt. Es gibt Augenblicke im Leben, wo man plötzlich wieder mit sich selbst in Berührung kommt. Also wo man irgendetwas in sich wiederfindet, was man da in seiner Kindheit oder später im Leben schon ziemlich weggebuddelt hat. Mhm. Und das ist dann im Hirn gehemmt. Das sind hemmende Netzwerke drüber gebaut worden. Das ist dann ziemlich gut eingewickelt. Das kann also zum Beispiel die Entdeckerfreude sein oder die Gestaltungslust oder der Bewegungsdrang oder oft auch die Sinnlichkeit und das Gefühl für den eigenen Körper. Das kann alles ziemlich kaputt sein. Also nicht kaputt, aber so tief eingegraben sein, ja, im Hirn und so stark gehemmt sein, dass das alles gar nicht mehr rauskommt. Und dann muss man das ja auch machen, weil sonst funktioniert man ja nicht gut. Also wenn ich immer wieder in der Schule beispielsweise meine Entdeckerfreude ausleben möchte, da schaffe ich die Schule nicht. Weil ich soll ja dort nicht entdecken, was mir Spaß macht, sondern das lernen, was der Lehrer für richtig und wichtig hält und was im Lehrplan steht. Und da muss ich meine eigene Entdeckerfreude zurückstellen. Oder eben sie so lange weghemmen, bis sie weg ist. Und dann kann ich das lernen, was mir gesagt wird. Und das ist dann nicht so schön, wenn ich dann später mal in irgendeine günstige Gelegenheit komme und dann merke, dass mir das eigentlich gar nicht gut tut und dass das viel schöner ist, wieder mit diesem ursprünglichen Gefühl, mit diesem ursprünglichen Bedürfnis in Kontakt zu kommen, dann passiert es manchen Menschen, dass die sagen, ich will jetzt keinen Tag mehr so weiterleben wie bisher. Und die Gelegenheiten, das kennen Sie ja, das können, manchmal passiert es beim Lesen von einem Buch, manchmal im Kino, manchmal beim Konzert, manchmal in der Natur und manchmal in der Begegnung mit einem anderen Menschen, wo man plötzlich spürt, da ist irgendwas und da fehlt einem irgendwie diese ganze Lebendigkeit, die ist einem da abhanden gekommen. Und dann ist es so, dass die meisten Leute das schnell wieder verdrängen, weil das ja dann auch bedeutet, dass das möglicherweise doch nicht so angenehm ist. Und manchen erscheint das so attraktiv, dass die sagen, ich mache keinen Tag mehr so weiter wie bisher. Ich ändere das jetzt.
Hatten Sie auch solche Tage
Veränderung? Das ist dann keine kleine Veränderung, das ist dann wirklich eine tiefgreifende Verwandlung.
Ja. Also
ich nehme als Beispiel immer gerne, weil das so bekannt ist und das ja auch in der Bibel steht, dieses, was dem Saulus passiert ist, als der dann in die Wüste gegangen ist und dann als Paulus wieder rausgekommen ist. Das war keine Veränderung, das war ein verwandelter Mensch.
Ja. Kennen Sie solche Situationen von sich selbst auch? Solche Verwandlungen? Also, was wissen Sie, ich frage mich, ob Sie ein bisschen von Ihrem Weg mit uns teilen mögen, weil ich weiß, man wird ja nicht so geboren, wie Sie jetzt heute sind. Also so reflektiert und so. Welche Steine sind Ihnen begegnet, dass Sie dachten, ich möchte mehr der Wahrheit folgen?
Ja, das ist vielleicht ein großer Unterschied zu vielen anderen. Ich bin unter Bedingungen groß geworden, wo ich einfach nicht so gezwungen war, so vieles in mir zu unterdrücken.
Also
ich durfte so sein, wie ich bin. Ich hatte das Gefühl, dass die alle finden, dass ich okay so bin, wie ich bin. Es hat sich auch keiner um meine Schule und meine Leistungen gekümmert und es hat mir auch keiner gesagt, was ich zu tun und zu lassen habe, damit sie mich endlich mögen. Und das hat mir geholfen, mich nicht so sehr zu verwickeln und mir selber ein bisschen eher treu zu bleiben. Und jedes Mal dann im Leben, wenn ich gemerkt habe, jetzt wird es wieder eng und jetzt muss ich wieder versuchen, so zu funktionieren, wie das andere von mir wollen, dann ist da in mir so eine Art Alarmsystem. Und dann haue ich ab. Dann mache ich das nicht mehr. Dann gehe ich einfach, dann suche ich mir was anderes. Ich halte das einfach nicht aus. Also ich bin wahrscheinlich irgendwie jemand, der sich nicht gut funktionalisieren lässt.
Und zwar nicht aus der Rebellion heraus, sondern eher aus dem gesunden Instinkt heraus, oder?
Ja, ich habe praktisch nichts unterwegs, habe ich nicht so viel eingewickelt, deshalb brauche ich auch jetzt nicht mehr so viel auszuwickeln. Und wie man das schafft, kann ich nicht sagen. Das ist eben, vielleicht ist es auch Glück, dass man mit Eltern und unter Bedingungen groß wird, wo man das nicht so, wo man nicht gezwungen ist, so vieles von sich selbst einzuwickeln.
Ja, das ist Glück und das ist schön, dass es überhaupt Menschen gibt, die sowas erlebt haben. Ich kenne sehr wenige, deswegen ist es ein Geschenk, das zu erfahren.
Ja, dafür kann man aber nichts. Aber ich bin mir ziemlich sicher und ich kenne ja auch einige Personen, die dann die Kurve gekriegt haben. Ja. Die also tatsächlich sowas geschafft haben, so eine innere Verwandlung. Bei manchen ist es so, dass das als Folge einer Krise, einer schweren Lebenskrise passiert. Das heißt, irgendein Unfall oder irgendeine schwere Erkrankung oder Burnout oder was sie da alles so kriegen können, führt bei manchen Menschen nicht dazu, dass die anschließend so weitermachen wie bisher, sondern da werden diese Muster, also diese Vorstellung, worauf es im Leben ankommt, so tief erschüttert, dass die plötzlich wieder Zugang zu sich selber finden und damit können sie sich dann wieder mit ihren eigentlichen lebendigen Bedürfnissen verbinden. Und das führt dazu, dass die dann sagen, so mache ich nicht mehr weiter. Und dann kennt man solche, die also bis dahin erfolgreiche Unternehmer waren und von heute auf morgen haben die den Job quittiert und sind dann irgendwo hingegangen und sind dann irgendwie in den kanadischen Wäldern und haben sich da eine Hütte gebaut. Das macht auch ein bisschen deutlich, wie tiefgreifend so eine Veränderung ist. Man passt dann nicht mehr in die Welt.
Ja, definitiv.
Vorher hat man sich ja anpassen müssen, damit man dazu passt. Und wenn man dann so das wiederfindet, was man dabei alles verbuddelt hat und das rausholt, dann passt man manchmal nicht mehr gut in die Welt. Und deshalb sage ich immer, versuchen Sie sowas, wenn Sie es machen, nicht allein, sondern tun Sie sich mit anderen zusammen. Gucken Sie, ob es noch welche gibt, die Lust drauf hätten, sich selber wiederzufinden. Und dann machen sie so einen Weg gemeinsam. Das könnte besser gehen, weil man sich dann auch gegenseitig stützen kann und halten kann.
Ja. Da kann natürlich sehr viel erstmal Mist hochkommen, wenn man einmal anfängt zu buddeln.
Nee, ich glaube, das ist was anderes, was Sie meinen. Das ist ja der Versuch, da unten rumzuwühlen.
Ja.
War der Papa dran schuld oder die Mama oder die Geschwister oder was weiß ich was. Das ist dieses ständige Herumwühlen in der eigenen Geschichte. Ich glaube nicht, dass das sehr hilfreich ist.
Was meinen Sie?
Was ich meine, ist etwas, was Ihnen plötzlich geschieht. Also Sie sind ganz normal unterwegs, setzen sich ins Kino, gucken sich einen Film an und es haut Ihnen die Füße weg. Mhm. Und Sie sitzen da, haben Schweißausbruch, Herzrasen und Sie merken, Sie haben ein falsches Leben geführt. Das wollen Sie jetzt nicht mehr.
Ja.
Und dann gehen Sie vielleicht aus dem Kino raus und machen nicht mehr so weiter wie bisher. Da haben Sie aber überhaupt nie gebuddelt. Es ist Ihnen sozusagen plötzlich geschehen.
Wie eine Art Erleuchtung. Ich mag das. Ich mag diese Art von Erschütterung. Ich hatte selber sowas. Und das tut weh, das ist sehr erschreckend. Aber es gibt nichts Besseres am Ende, finde ich. Das ist wie so eine.
Es ist ja wie so eine. Ja, am Ende muss es ja irgendetwas sein, wo sie glücklich sind, dass ihnen das zugefallen ist.
Ja, das war wie eine Schale, die aufgeplatzt ist.
Ja,
ich habe das als Befreiung empfunden.
Ja, so kann man das auch betrachten. Es ist ja so, Sie haben das eingewickelt und plötzlich bricht das auf. Sie kriegen wieder Kontakt. Und das ist dann ein Prozess, den muss man eigentlich heißt der Entwicklung. Wenn Sie sich vorher verwickelt haben, können Sie sich jetzt entwickeln. Und dann kommt plötzlich vieles aus Ihnen wieder raus, was da vorher gar nicht gegangen ist, solange Sie da in dieser Verwicklung waren.
Ganz viel Potenzial.
dann können sie wieder Potenziale entfalten. Leute, die mit sich selbst, die sich selbst so eingewickelt haben oder so viele lebendige Anteile von sich selbst eingewickelt haben, die können ja kein Potenzial mehr entfalten. Die funktionieren ja nur noch.
Ja. Was meinen Sie, wie kann man, also gibt es das Glück, ohne so einen großen Knall zu haben? Also kann man, man wächst auf, hat eine durchschnittliche Kindheit, durchschnittliche Jugend, Schule, Studium, das Übliche. Und dann ist da diese leise Sehnsucht in einem. Muss es immer so ein Knall sein, wie es zum Beispiel bei mir jetzt war? Oder gibt es so einen Mittelweg? Einfach nur so eine sanfte Entfaltung. Ohne Boom, ohne Schmerz, ohne...
Ich glaube ja nicht, dass das schmerzen muss. Aber was Sie machen müssen, und dann geht es, glaube ich, nicht. Sie müssen sich fragen, was das für eine Sehnsucht ist. Und wenn diese Sehnsucht dann sagt, sie möchte unbedingt gelebt werden, dann müssen Sie sich entscheiden.
Ja.
Und da sind manche Leute nicht so bereit dazu, sich dafür zu entscheiden. Die machen lieber so weiter wie bisher.
Trotzdem frage ich mich, wie kann das sein, dass man irgendwie freiwillig sagt, ich bleibe im alten Sumpf? Weil man wird ja auch älter, man hat ja auch mehr das Bedürfnis, irgendwann etwas Neues an sich selber zu entdecken. Also es ist ja so, es fühlt sich doch so stumpf an, wenn man die ganze Zeit nur lebt und abarbeitet, was einem die Gesellschaft vorgibt. So auch die aktuelle Situation, man lebt in der Angst, sie beschäftigen sich ja auch mit der Angst und geht Schritt für Schritt, aber irgendwie ohne sich selbst dabei zu fühlen. Und ich frage mich einfach, was ich wirklich nicht verstehe, und das interessiert mich wirklich sehr, wie kann man sich gegen die innere Freiheit entscheiden. Das verstehe ich wirklich nicht.
Weil das geht ja nicht um die innere Freiheit. Es geht darum, dass sie im Einklang sind. Also im Hirn heißt das, dass alles gut passt.
Ja.
Und wenn sie merken, meist ist das ja schon während der Kindheit, dass das, was sie tun wollen, nicht passt, weil die anderen das nicht wollen. Und die wollen lieber, dass sie was anderes machen. Dann müssen sie sich entscheiden. Dann können sie gar nicht anders. Damit es passt mit den anderen, müssen sie ihren eigenen, sie können ja nicht die anderen verändern, da müssen sie sich selbst verändern. Und dann kommt es zu diesen Unterdrückungsmechanismen, dass sie sich dann Mühe geben, so zu sein, wie die anderen sich das wünschen. Und damit hat man sozusagen den ersten Schritt, dann kriegt man dafür noch Lob und Anerkennung, dann macht man das noch lieber. Und am Ende weiß man gar nicht mehr, ob man derjenige, der man da geworden ist, ursprünglich mal war.
Und auch,
ist
ja,
man sich selber ein bisschen fremd geworden. Mhm. Und das geht, glaube ich, einfach deshalb, weil das der einzige Weg ist, den man hat. Das ist die Lösung.
Brauchen wir Vorbilder, um uns zu verändern?
Ja, das kann sein, dass Vorbilder da ganz gut sind. Dass man sagt, guck mal, da ist einer, der hat das hingekriegt und so möchte ich das auch. Mhm. Aber ich glaube, dass das immer noch nicht reicht. Was man vielleicht tun könnte, ist, dass man versucht, ein bisschen achtsamer mit sich selbst zu sein. Also auch ein bisschen liebevoller zu sich selbst zu sein. Weil dann könnte es sein, dass man dieses Gefühl nicht verpasst, wenn es mal kommt.
Ja.
Ja, dass man das auch zulässt, wenn dann sich irgendetwas in einem meldet und sagt, hallo, hier bin ich. Ich bin auch noch da und ich wollte eigentlich auch gelebt werden. Ja. Die Sinnlichkeit oder die Entdeckerfreude oder die Gestaltungslust.
Ja, dieses Ganzwerden, das finde ich ganz spannend. Ist es überhaupt möglich? Würden Sie sich selbst als ganz bezeichnen? Oder haben Sie auch manchmal Tage, wo Sie das Gefühl haben, hier passt eigentlich gar nichts zusammen?
Nee, das habe ich auch, aber dann habe ich auch gleichzeitig, weil ich schon so viel gemacht habe, habe ich dann auch das Gefühl, ich kriege das wieder hin.
Ja, das ist schon.
Ich glaube, das ist das Entscheidende. Es geht ja nicht darum, dass es immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist.
Ja.
Das wäre ja ein furchtbar langweiliges Leben, obwohl die meisten sich das wünschen.
Ja, ja.
Sondern es geht ja darum, dass man merkt, dass man jemand wird mit jedem Problem, was man gelöst hat und mit jeder Herausforderung, die man gemeistert hat, wird man ja jemand, der an diesem Problem auch wächst. Das heißt, sowas kann dann ruhig noch mal passieren. Und dann weiß ich ja, was ich zu tun habe. Und es gibt Menschen, die haben dann das Gefühl, dass ihnen jetzt auch gar nichts mehr passieren kann. Weil die für alles im Leben bisher eine einigermaßen tragfähige Lösung gefunden haben. Das ist ein schönes Gefühl. Dann kann man sich auf das Leben einlassen. Dann braucht man keine Angst mehr zu haben, dass irgendwas kommt. Also Corona oder irgendwas.
Ja, ist Corona kommt. Nun ist Corona schon da. Ich habe auf Twitter ein paar Fragen für Sie gestellt bekommen. Die passen nicht alle inhaltlich zusammen, aber ich dachte, wir probieren es trotzdem mal, weil die Community sich das wünscht. Und zwar besonders eine Frage hat mich sehr berührt. Die, ich glaube, es ist von einer Dame, die hat geschrieben, wie kann man in seine Kraft kommen oder weniger ängstlich werden, wenn man sich in Bildungseinrichtung und Hörsälen wie erstarrt fühlt? Das hat sich in ihrer Schulzeit als ein Trauma festgesetzt und das zieht sich durch die Unizeit durch. Wie kann man das lösen? Ich kenne das tatsächlich von mir auch. Ich hatte das auch.
Ja, das ist ja das, worüber wir geredet haben. Man gerät in Situationen, wo etwas von einem verlangt wird und wo man etwas machen soll, was gegen die eigenen Bedürfnisse geht. Und das ist klar, dass das nicht so angenehm ist. Und dann hatten wir gesagt, dass die meisten Leute dann doch sich dafür entscheiden, diese eigenen Bedürfnisse hintanzustellen und zu unterdrücken. Und dann können sie das aushalten. Dann kommen sie aus der Erstarrung raus. Ob das jetzt gleich ein Trauma ist und ob man das Trauma nennen sollte, weiß ich nicht genau. Aber wenn sie da wieder später aus dieser selbstgebauten Funktioniererei herausfinden wollen, dann, ja, wir hatten es ja eben schon besprochen, sie müssten wieder in Berührung kommen mit dem, was sie da unterdrückt haben. Mhm. Und da geht dann eben, Achtsamkeit ist sicherlich ganz gut, vielleicht nennt man es auch gar nicht Achtsamkeit, man könnte auch sagen, versuchen Sie doch einfach mal etwas liebevoller mit sich selbst umzugehen. Das ist, glaube ich, das, was Menschen am allermeisten stärkt.
Ja.
Und dass man mal sich fragt, was man sich da eigentlich tagtäglich antut und was einem gar nicht gut tut. Und dann muss man das ja auch nicht unbedingt machen.
Also so eine Sanftmütigkeit?
Na, bitte?
So eine Sanftmütigkeit mit sich selbst zu haben?
Nee, das ist zu wenig. Ich würde schon sagen, richtig liebevoll mit sich selbst und nicht mehr das machen, was einem nicht mehr gut tut. Und dann, am leichtesten geht das übrigens mit dem Essen. Sie müssen ja nicht unbedingt Sachen essen, die Ihnen nicht gut tun. Und Sie müssen auch nicht an Orten essen, wo es nicht gut ist, im Stehen und draußen beim Bäcker oder so. Und Sie müssen auch nicht mit Leuten essen, die Ihnen nicht gut tun. Und Sie müssen auch nicht etwas essen, wo Sie ein schlechtes Gewissen haben, wenn Sie das essen, weil es zwar billig war, aber Sie wissen ja, woher das kommt. Und Sie wissen, wie die Schweine gehalten worden sind, deren billiges Steak Sie jetzt auf den Grill werfen. Und dass man etwas macht, also in diesem Fall das isst, mit einem schlechten Gewissen, das tut Ihnen nicht gut. Dann holen Sie sich gar nicht erst so ein Fleisch, weil Sie gleich wissen, dann habe ich wieder ein schlechtes Gewissen. Das tut mir nicht gut, dann kaufe ich sowas gar nicht erst.
Ja, aber das erfordert wiederum ganz viel Selbstbewusstsein, zu sagen, die Menschen XY bei der Arbeit tun mir nicht gut. Und deshalb halte ich mich bewusst von den Fern, weil das hat ja was dann mit Ängsten vor Ablehnung zu tun.
Sie müssen das ja nicht so hart formulieren. Also deshalb habe ich das mit dem Essen gesagt. Das hat erstmal mit anderen Leuten gar nichts zu tun. Sie können dann weitermachen mit dem Fernseh gucken und was Sie sich so als geistige Nahrung tagtäglich reinziehen, da haben Sie auch noch eine ganze Menge zu tun. Und wenn es dann darum geht, dass sie mit anderen Menschen lieber nicht zusammen wären, dann kann es ja auch manchmal hilfreich sein, wenn man sich dann fragt, warum eigentlich? Warum mag ich den jetzt nicht?
Ja.
Und oftmals mag man den nicht, weil der etwas tut und es noch sehr übertreibt, was man selber ja auch tut.
Mhm.
Dann mag man den deshalb nicht, weil man sich selber nicht mag. Wenn man aber anfängt, nur noch das zu tun, was einem selber gut tut, fängt man ja auch an, sich immer mehr selber zu mögen. Und dann kann es sein, dass man dann plötzlich auch es nicht mehr nötig hat, sich von anderen Menschen so abzugrenzen. Man ist ja dann viel stärker. Und dann können andere blöde Sachen über einen sagen und dann sagt man, ja, ist schade, dass er so denken muss, aber ich kann ihn ja nicht verändern, aber mir macht das jetzt nichts.
Ja, das ist ein sehr, sehr guter Gedanke. Also da haben wir es wieder mit dem Ganzwerden und alle Anteile annehmen, weil dann werden alle anderen auch ein bisschen egaler.
Das stimmt, wenn jemand liebevoll mit sich selber umgeht, ist der auch automatisch liebevoll mit anderen.
Ja.
Und der ist auch nicht mehr so verführbar.
Mhm.
Der lässt sich auch nicht mehr so leicht Sachen aufschwatzen.
Das heißt,
das ist doch schon mal ganz schön viel, wenn man das in unserer heutigen Zeit hinkriegt.
Ja, aber dann wird die ganze Wirtschaft runtergehen, weil die glücklichen Menschen kaufen ja nichts.
Das ist vielleicht der Grund, weshalb wir so viele Unglückliche haben, weil diese unglücklichen Menschen wohl offenbar auch gebraucht werden, damit dieses Wirtschaftssystem so funktionieren kann, ja, wie es funktioniert. So böse kann man das ja auch sagen.
Ja, stimmt. Ich würde gerne die nächste Frage einmal vorlesen, weil es sind viele, wir schaffen noch gar nicht alle. Jemand schreibt, wie kann ein Mensch seine eigene Würde zurückgewinnen, wenn er im Gefängnis der Scham versteckt?
Ach, Scham und Schuld sind ganz furchtbare Gefühle. Und das sind, im Grunde genommen sind das soziale Gefühle. Also man kann alleine gar keine Scham haben, sondern die Scham ist immer Ausdruck der Tatsache, dass man etwas glaubt, getan zu haben, was von anderen verurteilt wird.
Mhm.
So, und das heißt, die Scham erinnert uns daran, dass wir soziale Wesen sind. Und deshalb muss man dann diese Scham angucken und man kann dann für sich entscheiden, dass man in der Situation, wo diese Scham ausgelöst wird, man sich nicht den Maßstäben der anderen unterwirft. Wenn ich etwas getan habe, kann ich Scham empfinden. Wenn das noch ein bisschen weitergeht, wird es gar Schuld.
Mhm.
Ja, und dann unterwerfe ich mich den anderen, weil ich mich schuldig fühle, dann wird es noch schlimmer. Ja, die Scham ist ja nur erstmal das Gefühl, was vor dem Gefühl kommt, dass ich mich den anderen unterwerfe. Und wenn man das spürt, dass man so eine Scham in sich hat, dann muss man sich vielleicht fragen, ob das denn auch wirklich gerechtfertigt ist. Kann ja sein, dass das vor 20 Jahren passiert ist und dass man jetzt das ganze Leben lang mit etwas herumläuft, was inzwischen schon längst nicht mehr gerechtfertigt ist und wo man vielleicht aus heutiger Sicht sagen würde, da habe ich mich doch total richtig verhalten.
Ja.
Und wenn man sich falsch verhalten hat, also wenn ich etwas getan habe vor 20 Jahren, gibt ja viele Eltern, die das erst sehr viel später merken, dass sie ihre Kinder in eine Situation gebracht haben, die ihnen dann später leid tut. Wenn das passiert ist, dann muss man das Kind holen und muss sich bei ihm entschuldigen. Auch wenn man selbst schon 80 geworden ist und das Kind 60 ist.
Ja. Also entweder man verzeiht sie selbst oder man bittet den anderen um Vergebung in der Hoffnung, dass es dann, ja, dass man sie dann sozusagen von der Schuld oder so befreit oder erlöst.
Ja, aber da das ein soziales Gefühl ist, glaube ich nicht, dass man das alleine lösen kann.
Ja.
Sondern da muss man sich schon den anderen ranholen und muss versuchen, das mit ihm zu besprechen, was einen da so beschäftigt. Manchmal stellt man dann fest, dass der andere das gar nicht weiter so ernst nimmt. Manchmal sind die anderen schon längst gestorben. Und dann muss man sagen, okay, dann ist es eben passiert und jetzt ist es nicht zu ändern, aber da muss man auch nicht ewig mit diesem Gefühl herumlaufen. Da kann man sich sagen, ich mache sowas nicht wieder und gut ist es.
Und gut ist.
Ja, was hat das für einen Sinn, ständig sich da Vorwürfe zu machen?
Mhm. Ja, das stimmt.
Weil, schauen Sie, das, die Gefühle sind Botschaften an uns selbst. Also die Gefühle sagen uns, dass irgendetwas fehlt, dass irgendwas nicht gut gelaufen ist und dass wir was verändern sollten. Und wenn ich so ein Gefühl von Scham habe, dann ist das eine Botschaft, dass ich irgendwas gemacht habe, was offenbar nicht gut gewesen ist oder von dem ich glaube, dass es nicht gut gewesen ist und womit ich eventuell andere Menschen verletzt habe. Und wenn das so ist, dass ich denke, ich habe einen anderen Menschen verletzt, dann nützt das alles nichts. Dann muss ich versuchen, diesen anderen Menschen mit dem zu sprechen, zu prüfen, ob meine Annahme stimmt. Und wenn das so sein sollte, dass ich ihn wirklich verletzt habe, dann kann ich nichts anderes machen, als ihm erklären, dass ich ihn auf keinen Fall verletzen wollte und dass das eine unglückliche Äußerung gewesen ist, die ich mir nicht richtig überlegt habe.
Mhm. Ja, es gibt natürlich auch Situationen, die man am Ende gar nicht lösen kann, weil es irgendwie, weil einfach der Zug abgefahren ist. Und mit diesem Gefühl zu leben, ich glaube, das bereitet womöglich einigen Menschen Probleme. Aber da muss man natürlich, glaube ich, in erster Linie lernen, sich selbst zu verzeihen, auch viele Dinge.
Ja.
Und sich Menschlichkeit eingesteht und sagt, blöd gelaufen damals.
Ja, es ist auf der einen Seite ist derjenige, der einem anderen Menschen etwas angetan hat, müsste versuchen, das aus der Welt zu bringen, indem er mit ihm redet und sich bei ihm entschuldigt. Und der andere, dem etwas angetan worden ist, der leidet ja auch darunter.
Ja.
Und dem bleibt dann wohl auch nichts anderes übrig, als dem Täter dann auch zu verzeihen. Sonst bleibt es ein ständiges Kämpfen.
Und nehmen sehr viel Energie. Die nächste Frage. Was wäre das allererste, was Sie auf dieser Welt neu schaffen, abschaffen oder verändern würden?
Also ich bin davon überzeugt, dass es niemanden gibt auf dieser Welt, der diese Welt verändern kann.
Oh, wirklich?
Ja, ich glaube, dass diese Politiker auch die in Wirklichkeit nichts verändern können. Und dass auch niemand kommen wird, der diese Welt verändert.
Haben wir denn nicht?
Würde ja heißen, dass wenn jetzt jemand da wäre, der das wüsste, wie es geht. Solche hatten wir ja schon mal. Und die haben dann den anderen allen gesagt, was sie jetzt tun und was sie lassen sollen. Mhm. Dann ist das ja wieder eine Bevormundung. Und deshalb glaube ich, dass dieser Prozess der großen gesellschaftlichen Veränderung nur dann in Gang kommt und nur dann Fahrt aufnimmt, wenn sehr viele Menschen sich selber verändern. Ja, und da sind wir wieder dort an der Stelle. Dann müssten Sie sich nochmal fragen, ob das Leben, was Sie da führen, wirklich das Leben ist, was Sie eigentlich führen wollten.
Mhm.
Und dann könnten Sie vielleicht es auch zulassen, dass es ab und zu so eine Berührung gibt, wo Sie wieder in Kontakt mit sich kommen. Und dann könnten Sie für sich beschließen, okay, so mache ich nicht mehr weiter.
Mhm. Sie meinen, wenn man erwartet, dass hier jemand von außen kommt und die Welt verändert, dass wir damit auch die Macht abgeben?
Immer so. Jeder, der, und wenn er es noch so gut meint, ist ja einer, der einem sagt, wie man es machen soll. Und das wird nicht gut gehen.
Ja.
Entweder ich finde selber raus, wie das Leben geht, aber sonst führe ich ja ein Leben, was dem entspricht, was der andere gesagt hat. Und das ist ja nicht mein eigenes Leben, dann führe ich ja dem sein Leben.
Aber wir leben ja nun mal auch in einem System. Bestimmte Sachen können wir ja gar nicht kontrollieren. Also ich sage jetzt mal aus meiner Perspektive, ich habe ja gar nicht aufgrund meiner Behinderung immer die Wahl, selbst in welches Restaurant ich gehe, weil man nicht mehr Stufen da sind. Oder ja, ich werde auch von der Politik in bestimmte Grenzen eingewiesen, sodass ich gar nicht nicht in allen Ebenen in die Freiheit kommen kann. Und da ist so, da beißt sich die Katze einfach so in den Schwanz. Also bestimmte Dinge kann ich für mich auf jeden Fall verändern, habe ich auch gemacht, aber gewisse Dinge eben nicht. Ich bin angewiesen auf fähige Politiker und Politikerinnen natürlich auch, die gewisse Dinge dann endlich jetzt verändern, so dass ich auch ein gutes Leben führen kann.
Ja, das ist ja auch richtig. Das ist ja, also Sie sind ja auch relativ weit gekommen mit, und das ist auch wichtig, dass man das immer wieder einfordert. Aber worüber ich jetzt geredet habe, ist, dass sehr viele Menschen versuchen, sich um etwas zu kümmern, was sie gar nicht ändern können.
Ja.
Und das, glaube ich, ist nicht so sehr hilfreich. Da stößt man sich nur die Hörner ab und man verliert am Ende jede Lust auf irgendeine Veränderung, weil man sich an einer Stelle auf der Welt engagiert, ja, die man sowieso nicht ändern kann. Also deshalb ist es, glaube ich, keine gute Idee, sich dauernd um Sachen kümmern zu wollen, die man nicht ändern kann. Aber wenn ich jetzt behindert bin, dann weiß ich ja, dass ich was ändern kann, indem ich darauf aufmerksam mache, in welche Restaurants oder an welche Orte ich nicht komme, und kann das einfordern und kann da Krach schlagen, kann mich mit anderen zusammentun, kann eine Bürgerinitiative gründen. Da habe ich ja eine Unmenge von Möglichkeiten, um das deutlich zu machen.
Ja, das stimmt.
Und dann bin aber am Ende ich das, der das ändert, mit meinem Aufmerksammachen und nicht der Politiker. Der reagiert nur noch auf das, was ich da an Krach geschlagen habe.
Ja, vielen Dank für diesen Einwand. Das sage ich auch ganz, ganz oft. Genau. Also das wird keiner kommen und uns retten in irgendeiner Form. Also keiner wird kommen und sagen, Anastasia, ich schenke dir eine Rampe, du kannst sie jetzt immer nutzen, sondern ich muss mich sichtbar machen, damit jemand...
Ja, ich muss für das, was ich verändern kann, muss ich auch ein bisschen einstehen. Da muss ich auch ein bisschen kämpfen.
Ja.
Aber eben, wie gesagt, lieber an den Fronten, wo ich auch was bewegen kann, als dort, wo alles so festgerammelt ist oder so weit weg ist, dass ich da gar nicht rankomme.
Ja. Die nächste Frage ist auch eine sehr interessante. Wie kann man das eigene Gehirn bzw. Nervensystem unterstützen, um die eigenen inneren Impulse besser wahrzunehmen? Gibt es da irgendwie so?
Ja, ich glaube, das ist Teil dessen, was wir vorhin so einfach liebevoll mit sich selber umgehen genannt haben. Das heißt, es ist eine Frage der inneren Einstellung sich selbst gegenüber und wie man mit sich selbst umgehen möchte. Und da kann man sich dazu entschließen, alles zu überhören, dann kriegt man halt nichts mit. Oder man kann sich dazu entschließen, darauf zu achten und auch feinfühlig darauf zu achten, was im eigenen Körper und in der eigenen Seele los ist. Und dann kann einem das dann auch bewusst werden. Und dann, wenn ich es erstmal weiß und es auch benennen kann, dann kann ich auch was tun. Dann kann ich auch was verändern.
Ja. Also ich glaube, ich hab verstanden, was Sie meinen. Ich frage mich, ob das für die Menschen da draußen ausreichend ist, aber wir vertrauen jetzt einfach mal darauf. Das wird schon...
Ja, Sie merken, ich bin nicht jemand, der daran glaubt, dass es irgendwelche Techniken und Methoden gibt.
Ja.
Ich glaube eher, dass es darauf ankommt, dass man sich bewusst macht, was man eigentlich will und was für ein Leben man führen möchte.
Mhm.
Und da kann man sich entscheiden, feinfühlig auf die eigenen inneren Impulse zu achten, und dann spürt man sie auch. Oder man hat irgendwelche Gründe, die haben wir ja genannt, dann achtet man da nicht drauf und dann kommen die auch nicht mehr.
Ja, entweder man öffnet sich für die, sage ich mal, Veränderung oder eben nicht. Eigentlich sind es nur diese zwei Techniken, wenn man von Techniken spricht.
Bedarf, dann vielleicht muss man das noch sagen, es braucht eine Entscheidung.
Genau.
Dass man wartet, dass es irgendjemand für einen macht, das ist, glaube ich, nicht die richtige Methode.
Ja.
Das ist dieses, was man immer so ungern macht, das ist Verantwortung für sich selber zu übernehmen. Das ist uns ganz unangenehm, glaube ich. Oder sehr vielen Menschen ist das sehr unangenehm. Die wollen lieber, dass jemand anders kommt und es für sie macht. kann ich nur sagen, dann wartet mal schön. Manche sind so alt geworden dabei, dass sie auf dem Sterbebett lagen und immer noch keiner gekommen ist, der ihnen aus ihrer Misere rausgeholfen hat.
Ja, beziehungsweise habe ich auch beobachtet, dass Menschen, wenn sie denn dann eine Krankheit hatten, dann war das eine Erlösung für sie. Weil endlich konnten sie offiziell das Opfer sein.
Ja klar, das ist ja auch, das ist nicht nur so, dass man durch so eine Krankheit auch manchmal einen gewissen Gewinn hat, dass das ganz vorteilhaft ist, wenn die Krankheit da ist.
Ja.
Und es ist vielleicht auch für den Körper so, dass dann in schwierigen Situationen, dass der Körper eine Lösung findet, um das einigermaßen zu halten und dass das, was der Körper gefunden hat, dass wir das als Krankheit bezeichnen.
Mhm.
Und wenn das dann auch noch einen Wert hat, dann ist es ganz schlecht.
Ja.
Muss man genauer hingucken, das sind unterschiedliche, also das sind solche Erkrankungen. Also wenn man Typ 2 Diabetes kriegt, das ist eine vernünftige Reaktion des Körpers, wenn man sich so vollstopft mit Nahrung und so wenig draußen rumläuft, dass er dann die Pankreasinseln sozusagen vernachlässigt und sagt, ist doch in Ordnung, wir brauchen ja gar kein Insulin mehr.
Mhm.
So, und dann hat man, und das geht dann so, dass dir am Ende kaum noch was rauskommt. Das ist die Lösung, die der Körper da gefunden hat. Was soll der denn hier dauernd Insulin herstellen, wenn sich einer so voll fühlt? So, und das ist, und dann hat man eine Erkrankung. Und dann kann man zweierlei machen, dann kann man zum Arzt gehen und sich reparieren lassen oder weniger essen und mehr umherlaufen und dann rappelt sich der Körper wieder.
Ja, also ich bin auch der Meinung, dass der Körper gewisse Dinge wirklich von alleine löst. Das kenne ich, wenn ich Stress habe, sind meine Ohren dicht. Immer.
Ja, hat jeder was anderes.
Das ja, genau, der Körper kann nichts mehr,
Auswirkungen, ja.
Nichts mehr Auswirkungen. Aufnehmen, nichts mehr hören.
Ja.
Und dann geht es zu. Wir kommen schon am Ende zu. Wir sprechen schon seit einer Stunde.
Ja, das finde ich schön. Es ist aber ein schönes, lockeres Gespräch. Wir machen es einfach so, wenn dann nochmal viele Fragen kommen, dann melden Sie sich nochmal und dann setzen wir das fort.
Genau.
Ja, das ist ja vielleicht, wenn das dem einen oder anderen ein bisschen hilft, ist es ja schön. Und wenn wir das so locker miteinander machen können, wie wir das jetzt gemacht haben, ist das ja auch kein großer Aufwand. Aber ich habe mich gefreut, dass wir das überhaupt organisieren konnten und freue mich auch, dass Sie das so tapfer hartnäckig immer wieder nachgefragt haben.
Ah ja, na klar, sonst passiert ja nichts. Also ich übernehme gern die Verantwortung dafür. Eine letzte Frage hätte ich trotzdem noch. Was würden Sie gerade in dieser ambivalenten Zeit den Menschen da draußen als Tipp geben? Was meinen Sie, wie geht man damit um, wenn sich die Gesellschaft scheinbar so spaltet? Ich will gar nicht das große Thema aufmachen, da geht schon wieder dann mit großen Diskussionen los, aber es spaltet sich. Wie kann man jetzt die eigene innere Wahrheit leben? Was auch immer die Wahrheit ist.
Ja, ich glaube, es ist einfach gut, dass man sich klar macht, dass Menschen eben aufgrund der Erfahrungen, die sie gemacht haben, zu bestimmten Lösungen kommen und dann sich das Ganze im Hirn als feste Vorstellung und feste Überzeugung verhärtet.
Mhm.
Und dass in schwierigen Zeiten es dazu kommen kann, dass in einer Gesellschaft sich das immer mehr polarisiert, weil sich ja auch Menschen dann sozusagen gerne solchen anschließen, die auch schon dieselbe Überzeugung haben. Und wenn das dann so auseinandergeht, bleibt bald in der Mitte kaum noch was übrig.
Mhm.
Und die einzige gute, also es wäre sicherlich dann hilfreich, wenn man sich sagt, der andere ist ja auch ein Mensch, das ist auch ein Suchender. der weiß auch nicht, wie das Leben geht. Der hat halt eine andere Vorstellung. Der hat andere Erfahrungen gemacht, hat eine andere Vorstellung herausgebildet. Und jetzt müssen wir versuchen, wieder miteinander zu reden. Das wäre sicherlich ein sehr konstruktiver Weg. Und diese Kraft dazu, die hat natürlich nicht jemand, der jetzt Angst hat und unsicher ist. So, und deshalb wäre die wichtigste Maßnahme, dass man versucht, erstmal wieder in sich selbst die Kraft zu finden, die einem dann auch es ermöglicht, in widersprüchlichen Situationen vermittelnd und brückenbauend tätig zu sein.
Ja.
Und diese Kraft, das ist, glaube ich, das, worum es geht. Und im Augenblick gibt es in unserem Land eben diese sonderbare Erscheinung, dass Menschen sich unglaublich leicht aus der Fassung bringen lassen, dass die sehr leicht das Gefühl haben, sie verlieren die Kontrolle, sie kommen ganz leicht in Verunsicherung und in Angst. Und das hängt ein bisschen damit zusammen, wahrscheinlich, dass es eben eine Welt geworden ist, in der man eigentlich sehr vieles nutzt und gar nicht mehr so richtig weiß, wie es funktioniert. Und ja, und dann, und für alles, was man so braucht, gibt es irgendeinen Dienstleister und irgendwas, wo man das findet. Man braucht sich nichts mehr zu merken, man braucht nicht zu lernen, wie man einen Nagel in die Wand schlägt oder wie man einen Knopf annäht, das gibt, oder wie man sich die Fußnägel schneidet. Für alles ist irgendeiner da, der das für einen macht. So, und wenn man diese ganzen Tätigkeiten, das sind ja wichtige Tätigkeiten, wenn man die immer abgibt, dann verlernt man die. Dann hat entweder erwirbt man sie gar nicht erst, das ist das, was den jungen Leuten passiert, oder wenn man älter wird, verlernt man das. Und damit wird man plötzlich abhängig und damit wird man empfindlich. Und damit hat man dann nicht mehr das Gefühl, dass was jetzt immer auch kommen mag, man das wieder hinkriegt, sondern man merkt immer deutlicher, dass man jetzt von diesen anderen und deren Dienstleistungen abhängig geworden ist. Und das ist nicht so ein gutes Gefühl. Und das gilt, glaube ich, auch für Menschen in ihrer Situation. Je mehr sie alleine hinkriegen, desto besser.
Ja.
Sie werden nicht dadurch stark, dass dauernd welche kommen, die ihnen Hilfestellung leisten, sondern sie werden dadurch stark, dass sie, wo immer die kommen und es nur einigermaßen geht, es erstmal alleine versuchen und sich nur dort helfen lassen, wo es wirklich gar nicht geht. Und das macht sie dann stark, weil dann sind sie jemand, der sagt, na gut, also ich habe hier gewisse körperliche Probleme, aber alles das, was ich noch wirklich selber machen kann, das mache ich auch. Und das gibt ihnen ein gutes Gefühl, weil dann sind sie ein Mensch wie jeder andere, der ja auch alles macht, was er machen kann. Was doof ist, ist, wenn man die Dinge eben dauernd aus Bequemlichkeit oder aus irgendwelchen Gründen, dass man nicht richtig darüber nachgedacht hat, an irgendjemand abgibt. Das hält man für gut, aber in Wirklichkeit ist es hirntechnisch sehr, sehr ungünstig, weil man dann jemand wird, der es nicht mehr selber kann und damit ist man abhängig und damit hat man keine Kraft und dann ist man nicht richtig in seiner eigenen Kraft und dann können sie auch die Kraft nicht aufbringen, die sie bräuchten, damit sie beispielsweise zwischen solchen polarisierenden Interessensverbänden dann vermittelnd wirksam werden.
Ja, und man verlernt ja auch einfach bestimmte Verknüpfungen herzustellen, um nach Lösungen zu suchen, weil immer alles gemacht wird und oder wurde und dann wird man älter und älter und dann steht man da vor einem Problem, was gar nicht so ein großes Problem ist und bekommt erstmal einen Zitteranfall vor Angst.
Ja, das passiert, aber das muss man gar nicht so alt werden. Wir haben da im Augenblick eine nachwachsende Generation. Ich habe da schon einige erlebt, die da ist aus irgendwelchen Gründen das Handy weg oder ins Wasser gefallen oder kaputt gegangen. Das ist ja fast so, als ob die jetzt nicht mehr weiterleben wollen.
Das kann ich verstehen.
So, und dann sieht man doch, wie abhängig die da von diesen Geräten geworden sind. Die haben keine einzige Telefonnummer irgendwo aufgeschrieben, das ist alles da drin und jetzt ist das weg. So, das ist, als ob das ganze Leben futsch ist.
Das ganze Leben ist futsch, Herr Hüter.
Nein, das ist überhaupt nicht futsch, das ist ein blödes Gerät kaputt gegangen. Das ist ein Gerät kaputt gegangen. Und da muss man eben sehen, dass man das wieder neu aufbaut und sich dann wieder eins beschafft. Aber man darf sich nicht, man darf doch nicht sein Leben von solchen Gerätschaften abhängig
machen. Nein, natürlich.
Ja. Also, ne? Immer mal selber denken, das schadet nichts. Immer mal selber was machen, das schadet auch nichts.
Ja.
Je mehr man selber nachdenkt und eigene Überlegungen anstellt und je mehr man auch versucht, selbst etwas zu gestalten, umso stärker wird dann auch das Gefühl, dass man ein Mensch ist, der mit beiden Beinen auf der Erde steht und der den nicht so schnell irgendwas umhaut. Und da, aus dieser Position heraus kann man agieren. Aus der anderen Position können Sie sich immer nur noch weiter abhängig machen.
Ja. Also Selbstverantwortung ist der Schlüssel zu allem. Das nehme ich heute erstmal mit. Aber ich höre mir das nochmal an, das Gespräch. Und dann werde ich bestimmt noch 5 Sachen mehr lernen. Herr Lüther, vielen, vielen Dank.
Es war mir ein Vergnügen. Ich wünsche Ihnen alles Gute und allen, die uns hier heute zugeschaut haben, alles Gute und passen Sie schön auf sich auf. Und vielleicht versuchen Sie einfach, möglichst liebevoll mit sich selbst umzugehen. Das kann nicht schaden.
Vielen, vielen Dank.
Machen Sie es gut.
Ja, Sie auch. Bis dann. Tschüss.
Ja, ciao.